Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuzfeuer. Kirche, wo es kritisch wird.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Im Studio begrüßt Sie Christoph Siegel. Unser Thema heute: gegen das Schweigen. Vor einem Jahr erschütterte die Enthüllung sexueller Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg Kirche und Gesellschaft. Seit März 2010 bietet die Deutsche Bischofskonferenz Missbrauchsopfern in einer kostenlosen Hotline Beratung und Hilfe an. Pater Bernd Hagenkort sprach ausführlich mit dem Leiter der Hotline.
Ich war gewissermaßen überrascht davon, wie viele Leute erschreckt waren, dass es Missbrauch gibt. Also wenn man allein guckt, wie viel in Deutschland an offizieller Statistik zu Missbrauchsfällen kommt, dann folgert daraus, dass etwa pro Stunde, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 1,5 Fälle von Missbrauch vorkommen. Jede Stunde. Die meisten Menschen benahmen sich in dem Zusammenhang in der öffentlichen Diskussion, als hätten sie diese Wirklichkeit noch nie wahrgenommen.
Papst Benedikt selbst bezeichnete es als sündenhafte und kriminelle Tat. Die Enthüllungen seien für ihn ein Schock gewesen und hätten ihn tief traurig gestimmt. Der sexuelle Missbrauch eines Kindes ist mehr als der Missbrauch seines Körpers. Es ist der Missbrauch seiner Schutzbedürftigkeit, der Missbrauch seines Vertrauens. Die jungen Opfer belasten die körperlichen und seelischen Folgen meist ein Leben lang. Doch neben den traumatischen Erinnerungen quält die Betroffenen meist auch die Angst, über ihre Erlebnisse zu sprechen, sich Gehör zu verschaffen. So schweigen sie. Vor einem Jahr entschied sich der Direktor des Berliner Canisius-Kolleg, Pater Klaus Mertes, das Schweigen über den jahrzehntelangen Missbrauch von Schülern an seiner Schule zu beenden. Er ermutigte die Opfer, ehemalige Schüler der 70er und 80er Jahre, an die Öffentlichkeit zu gehen. Mertes löste damit eine deutschlandweite Welle von Enthüllungen aus. In den folgenden Monaten meldeten sich in ganz Deutschland tausende Missbrauchsopfer zu Wort. Schule, Vereine, Erziehungsheime, die Familie. Der sexuelle Missbrauch von Kindern wurde in der deutschen Öffentlichkeit als Verbrechen erkannt, das in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens stattfand und findet. Vor allem die katholische Kirche hatte sich große Vorwürfe zu machen und wichtige Maßnahmen zu ergreifen. Im Sommer bat Papst Benedikt um die Vergebung Gottes und der Menschen, die als Kind Opfer sexueller Gewalt durch Priester und Kirchenmitarbeiter wurden. Zugleich versprach er, dass wir alles tun wollen, um solchen Missbrauch nicht wieder vorkommen zu lassen. Gegen das Schweigen richtet sich auch die von der Deutschen Bischofskonferenz im März 2010 eingerichtete bundesweite Telefonhotline für Opfer sexuellen Missbrauchs. Bei ihr erhalten Betroffene unabhängig von Weltanschauung, Konfession oder Nationalität kostenfreie seelsorgerische Beratung. Sie soll ein Türöffner für weitere Schritte sein. 4.375 Menschen nahmen dieses Angebot der katholischen Kirche bereits wahr. Hinzu kommen 242 Online-Beratungen. Geleitet wird die Hotline von dem Seelsorger Andreas Zimmer. Der Saarländer erklärt im Interview mit Pater Bernd Hagenkort, warum sich so viele Menschen an die Missbrauchshotline wenden.
Sie sind also jetzt sozusagen bekannt als Ansprechpartner und das haben Menschen genutzt, auch wenn das vielleicht gar nicht in den kirchlichen Bereich gehört.
Richtig, wobei man sagen muss, die überwiegende Zahl der Menschen, die bei uns angerufen haben, waren, soweit uns das sich erschließt, tatsächlich Katholiken. Und es waren viele dabei, auch die diese nicht im kirchlichen Bereich geschehenen Delikte thematisiert haben, die gesagt haben, endlich hat Kirche mal so ein Angebot für uns. Also wo schon klar war, die haben das nicht nur genutzt, weil wir tatsächlich zu der Zeit der Einzige waren, der, wo man sich in dieser Weise melden konnte, die telefonische Anlaufstelle der Bundesregierung kam ja erst später hinzu, sondern auch, weil sie als Katholiken ein kirchliches Angebot nutzen wollten in dem Feld.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie denn da an dieser Hotline und in den elektronischen Beratungen?
Also wir haben da gewechselt, das heißt, das hatte auch immer was mit Inanspruchnahme zu tun. Am Anfang hatten wir über 30, die in verschiedenen Schichten mitgearbeitet haben. Inzwischen arbeiten dort 4 Personen insgesamt, die sowohl im Bereich der telefonischen Beratung wie der Internetberatung tätig sind. Dazu kommen dann noch in der Verwaltung 2, die im Hintergrund die Technik regeln, die Statistik bearbeiten und ähnliche Dinge.
Von 30 auf 4, das heißt also die Anzahl, die Frequenz der Anrufe, des sich an Sie Wendens ist auch zurückgegangen.
Ja, wir hatten am Anfang ganz überwiegend die Anrufe. Zum Beispiel hatten wir in der ersten Woche 13.293 Anrufversuche, davon mehrere tausend am ersten Tag. Das hat natürlich dazu geführt, dass ganz wenige nur durchkamen und dass wir ganz schnell versucht haben, einfach Kapazitäten zu erweitern. Und ein Gutteil der Gespräche wurden eben in den ersten zwei Monaten geführt. Inzwischen haben wir so in der Woche zwischen 60 und 100 Telefonaten, wo sich auch diejenigen verändert haben, die anrufen. Es gibt jetzt viele, die schon mal angerufen haben, und wir haben inzwischen eine Veränderung der Gestalt, dass das Anruferprofil bei uns so ähnlich ist den Anrufern bei der Telefonseelsorge. Das heißt, wir haben Schweiger, wir haben Daueranrufer, wir haben Personen, die eigentlich einsam sind, aber sich freuen, dass es da eine Ansprechstelle geht, sodass die Zahl der tatsächlichen Zielgruppe noch mal kleiner ist. Aber es gibt immer noch Anrufe, so etwa zwei pro Schicht, wo es dann um das Thema Missbrauch geht.
Wenn ich jetzt mal auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaue, diese Geschichte sind ja umgangssprachlich formuliert dreckige Geschichten. Wie geht man damit um, wenn man wirklich so eine, am Anfang so eine Masse davon hat und wenn man ständig gewähr sein muss, wenn das Telefon klingelt, könnte wieder so eine Geschichte dahinter sein?
Ja, also die erste Zeit waren das bevorzugt solche Geschichten. Jetzt muss man sagen, wir haben diese Hotline ja personalisiert mit Leuten, die bei uns in Beratungsstellen arbeiten. Und so schlimm das nun klingen mag, es ist für uns nicht fremd, dass Missbrauch immer wieder vorkommt. Das heißt, die waren auch entsprechend geschult und vorbereitet. Aber dennoch ist es so, wenn sie da in einer Schicht da sitzen und praktisch den Hörer abnehmen, sich 5 Minuten mit einer emotional hoch aufgewühlten Person über ganz geballt schlimme Dinge unterhalten, auflegen und den nächsten holen, da sind sie nachher fertig. Das heißt, wir sind so damit umgegangen, konkret, dass die jeweils nur eine Schicht wahrgenommen haben, wenn möglich nur eine Schicht pro Woche, dass nach der Schicht ein sogenanntes Debriefing war. Das heißt, die Möglichkeit hatten, bei Kollegen einfach das zu erzählen, was sie besonders belastet hat, und dass das begleitet wurde mit Supervision und Fallbesprechung, denn das steckt man erstmal nicht in den Knochen weg. In der Situation selber müssen die aber professionell reagieren. Da geht es darum, dass sie die Menschen unterstützen, die da anrufen, und nicht ihre eigene Betroffenheit sozusagen sich überwältigen lassen. Aber das war für alle sehr anstrengend.
Da gab es da bestimmt auch sowas wie Supervision, also Sie sagen Debriefing, aber Supervision im eigentlichen Sinn, nochmal eine eigene Vorbereitung, eine fachliche Vorbereitung auch auf dieses besondere, spezielle Problem?
Also einmal, wir haben nur Mitarbeiter genommen, die schon eine Ausbildung hatten, entweder im Umgang mit sexueller Gewalt oder im Umgang mit traumatisierten Personen. Wir haben dann geguckt, dass wir bevorzugt solche nehmen, die tatsächlich schon Felderfahrung hatten. Das heißt, auch in unseren Erziehungs-, Ehe-, Familien-, Lebensberatungsstellen kommen Fälle von Missbrauch immer wieder vor. Wir haben all die Jahre schon sowohl Täter- wie Opfertherapie bzw. Beratung gehabt. Das heißt, es waren Personen, die das Feld kannten. Die wurden dann nochmal entsprechend geschult im Hinblick auf die Anfordernisse, wenn man da am Telefon sitzt, Informationen bereitzustellen auf das besondere Medium Telefon. Da hat unsere Telefonseelsorge mitgeholfen. Und dann gab es einmal, dieses Debriefing ist im Prinzip, das macht man nach der Schicht, um so mal schnell da rauszukommen, das sozusagen abzuschütteln. Was ich jetzt nicht bitte misszuverstehen, als könnte man das da abschütteln, aber damit man da aus der ersten Anspannung herauskommt. Sie würden das vielleicht vergleichbar machen, wenn Ihnen was Schlimmes passiert, dann gehen Sie mal irgendwie an die frische Luft, holen tief Atem und vertreten sich ein bisschen die Beine, bevor Sie wieder zurückkommen. Und dazu kommt in der Tat Supervision. Das heißt, wir haben ja auch ein System, die sitzen nicht irgendwie in einem Callcenter, sondern die sitzen an ihren Plätzen in ihren Beratungsstellen und können sowohl akut bei Situationen wie für die Fachsupervision auf das Team der Beratungsstelle, in dem sie sonst auch eingebunden sind, zurückgreifen.
Als kirchliche Telefonnummer und als die Kirche, die Sie ja quasi repräsentieren, begegnen Ihnen bestimmt auch ein bisschen von dem Phänomen Wut. Dass da Menschen anrufen bei Ihnen, die zornig sind, die überquellen von Emotionen. Das hat man ja mit diesen eckigen Tischen und so weiter. Ist ja sehr viel, unglaublich viel Wut da drin. Wie geht man damit um und wie wird das weitergegeben?
Das eine ist, wir sind gerade am Anfang Ja, sehr stark genutzt worden als allgemeine Beschwerde-Hotline, würde ich sagen, der katholischen Kirche. Das heißt, wann immer irgendwie auch aktuell in den Medien es um einen Vorfall ging, wo ein Bischof irgendjemand geärgert hat oder eine Nachricht war, die jemanden bestürzt hat, dann hat er bei uns angerufen und hat diese Kritik geäußert, manchmal sehr vehement, also wir hatten auch Beschimpfer, manchmal sehr nüchtern, manchmal vehement und sachlich gut begründet. Und was wir dann einfach zu tun haben, war, diese Dinge aufzuzeichnen und dann an das Bonner Büro von Bischof Ackermann weiterzuleiten, damit was an Kritik geäußert wurde, dann auch vorliegt und dann geguckt werden muss, an anderer Stelle, wie wird damit umgegangen.
Das heißt, Sie haben auch nicht gefiltert, sondern Sie haben wirklich dann komplett weitergegeben.
Ja, ja, es ist ja nicht unsere Aufgabe, gerade bei Kritik zu filtern. Wir hatten natürlich Dinge, da war klar, da hat jemand seine aggressiven oder nachgerade pornografischen Impulse ausgelebt und in einer sehr unflätigen Weise dann auch Dinge vorgebracht. Da wurde das natürlich auf den Sachgehalt reduziert und nicht wortwörtlich weitergegeben, wie er da oder sie sich geäußert hat. Das können Sie als Filter verstehen, aber das andere hatte keine Sachinformation, sondern nur eine zum Thema Wut und Benehmen.
Aber dahinter können sich ja sicherlich auch einige Dinge verstecken. Das ist ja nicht nur, dass das unflätig ist, das ist dann ja vielleicht nur eine Unfähigkeit, sich auszudrücken.
Richtig, das heißt, im Gespräch geht es zunächst darum, wenn jemand bei Ihnen so anruft, herauszubekommen, wo kommt diese Wut her? Hat die vielleicht einen persönlichen Bezug? Ist der Betreffende selber irgendwann Opfer geworden? Hat der einen Verwandten, der davon betroffen ist, oder einen Freund, oder ist er in irgendeiner Weise da beteiligt? Um dann gegebenenfalls Wege aufzuzeigen, wenn es einen eigenen Bezug gibt, wie das dann weitergehen kann. Also welche persönlichen Schritte man gehen kann, was man jemandem raten kann in der Familie oder in der Partnerschaft, wie damit umgegangen werden kann. Aber man muss auch sagen, im Vergleich waren diese sehr wütenden Anrufer eigentlich in der Minderheit. Der überwiegende Teil der Anrufer war hoch emotional, war oft sehr verletzt, war in akuten Krisen zum Teil oder gar, wo man den Eindruck hat, da sind Vorgänge von Retraumatisierung. Aber denen ging es dann nicht darum, jetzt irgendjemanden zu beschimpfen, sondern für sich Hilfe und Wege zu finden. Und dann hieß das, am Telefon zu stabilisieren mit den üblichen fachlichen Methoden, um den Betreffenden zu helfen, mit der Situation umzugehen, Intrusionen abzuwehren, für sich Klärung zu finden, zu sehen, wo finde ich jetzt weitergehende therapeutisch-beraterische Hilfe in meinem Nahfeld oder welche Schritte kann ich da gehen oder welche Schritte sind auch zu gehen, wenn ich eine entsprechende Meldung an eine kirchliche Stelle abgeben will.
Retraumatisierung, das meint, dass man nach 20, 30 Jahren, wo das vielleicht kein Thema war oder nur unterschwellig, jetzt auf einmal das nochmal durchleben muss. Verstehe ich das richtig?
So ist das. Wir haben ja einen relativ hohen Altersdurchschnitt bei denen, die angerufen haben. Das ist übrigens interessanterweise auch an der telefonischen Anlaufstelle der Beauftragten der Bundesregierung so. Das heißt, es ist so, dass viele... Ich muss mal gerade gucken, ob ich das Durchschnittsalter finde. Also das Durchschnittsalter war 55,54 Jahren. Der jüngste Anrufer war 11, die älteste Anruferin war 90 Jahre alt. Und viele Menschen im höheren Alter schildern einfach, dass es einmal sehr lang gedauert hat, bis sie sich überhaupt noch mal dran erinnern, was ihnen widerfahren ist. Also wo es nach einer Tat auch Gedächtnisverlust gab oder Verdrängungsprozesse. Und dass dann durch die aktuelle Beschäftigung in den Medien und die dadurch sehr prägnant vorgeführte Wirklichkeit von sexueller Gewalt in der Gesellschaft und in verschiedenen Schattierungen diese alten Ereignisse bei ihnen nochmal hochkamen und damit wieder lebendig wurden. Und man weiß heute aus der Traumaforschung, dass solche Dinge anders erinnert werden Das heißt, die sind dann präsentisch, als wären sie gestern passiert. Sie reden dann mit jemandem, der 80 Jahre alt ist, aber der erzählt von der ihm zugefügten Gewalt, als wäre die ihm gestern passiert. Und leidet auch sozusagen in dem Moment noch so darunter wie damals oder sogar mehr, als er es damals konnte.
Wenn ich jetzt nochmal das Stichwort Medien aufgreife, die haben es ja auch mal gerade eben genannt. Wenn ich die Berichterstattung durchblättere, dann sehe ich ja bei aller Wertschätzung des Blicks für die Opfer doch eine sehr starke Täterfixierung. Also was hat der Bischof X getan und warum hat der Papst noch nichts gesagt und so weiter und so weiter. Es ist ja in gewisser Weise der Blick auf die, die getan haben. Sie haben einen anderen Blick. Der journalistische Blick ist ein anderer, meiner ist ein anderer als der Ihre. Wie unterscheidet sich, wenn Sie in eine Zeitung gucken, Ihr Blick von dem der Medien auf das Phänomen?
Also wir haben ja klar eine Aufgabe und eine Dienstleistung gegenüber Opfer zu bringen. Das ist der eine Punkt. Und insofern kommen bei uns Täter nur durch die Brille der Opfer vor. Täter selber haben sich fast gar nicht gemeldet. Das bedeutet, dass bei uns einfach nochmal schon etwas von dem, wie soll ich sagen, von der Wahrnehmung, als die Kinder waren, auf diese Täter deutlich wird, die da sehr in dieser Erinnerung vorkommen als gesetzte, machtvolle, charismatische Personen, von denen man irgendwie über längere Phasen hinweg in eine Abhängigkeit oder in ein missbräuchliches Verhältnis geführt wurde. Der zweite Unterschied, ich habe das eben schon gesagt, wir haben ja als Alltagsarbeit in der Beratung leider immer wieder mit Missbrauch zu tun und ich war gewissermaßen überrascht davon, wie viele Leute erschreckt waren, dass es Missbrauch gibt. Also wenn man allein guckt, wie viel in Deutschland an offizieller Statistik zu Missbrauchsfällen kommt, dann folgert daraus, dass etwa pro Stunde, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 1,5 Fälle von Missbrauch vorkommen. Jede Stunde. Die meisten Menschen benehmen sich aber oder benahmen sich in dem Zusammenhang in der öffentlichen Diskussion, als hätten sie diese Wirklichkeit noch nie wahrgenommen. Und das ist auch etwas, das müssen vielleicht dann eher Medienspezialisten oder solche der gesellschaftlichen Kommunikation als welche aus Beratungsbereich erklären, warum gerade jetzt es möglich war, in dieser für viele Opfer, muss man klar sagen, befreienden Weise, erstmalig sehr breit über das Themenfeld zu diskutieren.
Das heißt, die Befreiung, der, oder befreiende Augenblick, den diese Diskussion ja für diese Opfer in vielen Malen hatte, das kann man auch an ihren Telefonaten ablesen, dass das etwas war, wo bei allem Schmerz und aller Retraumatisierung ein Schritt getan wurde, das war gut so.
Ja, das wurde auch von vielen so benannt. Also es hat etwas so, es gibt ja dieses aus der Antike berichtete Diskussion im Senat, wo einer sagt, man sollte allen Sklaven ein gelbes Gewand geben, war es glaube ich, und dann ein anderer sagte, das tun wir nicht, sonst merken sie, wie viele sie sind. Und so etwa war es hier bei dieser Diskussion. Viele Opfer haben erst bemerkt, das war ja nicht nur ich und wir sind nicht nur drei, sondern wir sind viele. Und wenn jeder, der sexuelle Gewalt erlitten hat, eine Mütze tragen würde, man würde sich in deutschen Städten und in anderen Städten wundern, wie wenig Leute ohne Mütze rumlaufen.
Das ist eine ziemlich deprimierende Einsicht.
Ja, aber sehen Sie, wenn Sie in der Beratung arbeiten, dann wissen Sie das seit Jahr und Tag. Und dieses Wissen jetzt mit anderen zu teilen und zu sagen, jetzt haben wir das mal gesellschaftlich im Blick, also dass in unserer Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit von sexueller Gewalt betroffen zu sein höher ist als die Wahrscheinlichkeit an Zucker zu erkranken, wenn man das epidemiologisch anguckt. Und überlegen Sie mal, wie viele Leute Sie kennen, die zuckerkrank sind. Dann haben wir jetzt auch eine Riesenchance dafür zu sorgen, dass das künftig anders wird, dass Prävention anders greift und dass dort, wo so etwas geschieht, es schneller ans Tageslicht kommt. Denn auch früher haben schon Untersuchungen gezeigt, dass Opfer sehr häufig überhaupt erstmal das Thema anschneiden, ansprechen müssen, bevor ihnen geglaubt wird.
Haben Sie für sich selber ein persönliches Fazit oder Schlussfolgerungen oder provisorische Fazit, das Sie ziehen könnten?
Also ich habe den Eindruck, das war mit der Hotline ein wichtiges Angebot, das vielen Menschen geholfen hat. Ein Fazit, glaube ich, können wir erst am Schluss ziehen, wenn wir das auch ausgewertet haben. Aber das, was ich eben gesagt habe, ist ein Stück weit für mich das Fazit. Wir haben jetzt eine große Chance, ganz anders als früher über Dinge, die uns gar nicht so vertraut sind, zu sprechen, weil bisher gab es auch wenig Forschung zu dem sogenannten Dunkelfeld. Wir reden ja hier auch bei uns im Wesentlichen über Fälle, die niemals irgendwie öffentlich wurden. Wir haben jetzt also die Chance, in anderer Weise einfach präventiv zu handeln und eine Umgebung für Kinder und Jugendliche zu schaffen, in der die sicher aufwachsen können. Und die sollten wir nutzen.
Abschließende Frage, Ihre Schätzung, wie lange gibt es die Hotline so noch? Wie lange brauchen wir sie noch?
Wie lange wir sie brauchen, weiß ich nicht, aber ansonsten ist das keine Frage der Schätzung, sondern der Auftragslage. Das heißt, wir haben von der Bischofskonferenz den Auftrag, bis September diesen Jahres die Hotline durchzuführen. Und da inzwischen die Präventionsordnung vorliegt und auch eine Rahmenordnung, die Rahmenordnung neu gefasst wurde zur Bearbeitung mit Delikten, gehe ich davon aus, dass es stark davon abhängen wird, wie bis dahin sich die einzelnen Diözesen, die Orden, die kirchlichen Vereine, die Einrichtung auf den Weg gemacht haben werden. Ob man sowas Zentrales braucht oder wie dann dezentral einfach eine gute Kultur des Umgangs mit dieser oft menschlichen Tragödie aussieht.